Mein Name ist Thomas de Boer. Ich bin in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Bin Executive Vice President für DAZN. Das bedeutet, ich bin verantwortlich für DAZN in der Region Dach. Und dort bin ich letztlich für alles Geschäftliche, Kommerzielle. Bedeutet, ich habe mit der Technologie nichts zu tun, ich habe mit der Redaktion nichts zu tun. Aber alles, was Marketing betrifft, was unsere Partnerschaften betrifft und auch den Rechteeinkauf betrifft, das liegt in meiner Verantwortung.
Muss man da auch Ahnung von Sport haben?
Man sollte, also ich glaube, es ist immer schön, wenn man Dinge machen kann, die man liebt.
Und Sie lieben was genau? Haben Sie eine Lieblingsmannschaft?
Also ich habe, ja, aber ich bin 1974, bin ich angefangen, mich auf diesen Job vorzubereiten. Ja, das war das Finale Deutschland-Holland.
Ach so, okay.
Als der Spieler Hoeneß den Spieler Cruyff faulte und Johan Neeskens das 1-0 schoss, da habe ich dann zitternd vorm Fernseher gehockt und diese Spannung, dieser unheimliche Reiz des Live-Sports hat mich seither nicht verlassen. Ich habe dann in der Folge für RTL gearbeitet, ich habe YouTube mal in den Markt gebracht 2009. Ich habe Twitter die letzten 4 Jahre geleitet und da habe ich natürlich viel Bewegtbild, viel Sport, Video auf YouTube, Twitter live. Naja, und dann verbunden mit dieser Liebe zum Live-Sport war das dann quasi, was ich nicht mehr ablehnen konnte, persönlich nicht mehr ablehnen konnte, für diese Firma zu arbeiten.
Das war sehr schön, dass Sie sozusagen Ihre Kindheit auch mit reingezogen haben. Als Sie 6 waren, war 1974 die Fußball-WM in der Bundesrepublik Deutschland, ja. Muss man ja sagen, mit der DDR zusammen, wir erinnern uns, Sparwassertor.
Jürgen Sparwasser.
Aber da konnten Sie noch gar nicht träumen, dass Sie mal das sind, was Sie heute sind, weil es gab das nämlich noch nicht. Es gab nur klassisches Fernsehen, teilweise sehr stark noch in Schwarz-Weiß genutzt. Und jetzt verantworten Sie einen Bereich, der nicht neu ist, aber der, ich sag mal so, peu à peu jährlich dazugekommen ist, nämlich das Fernsehen oder das Angucken von audiovisuellen Inhalten über eine Technologie, die nennt man Streaming. Sie waren vorher bei Twitter. Was war für Sie der Reiz, von diesem Kurznachrichtendienst zu wechseln in einen Bereich, wo sehr viel Geld im Markt ist und wo auch die Ellbogen ja hart sein müssen?
Naja, die Ellenbogen sind an vielen Stellen hart, nicht nur im Sport. Ja, die Ellenbogen sind da hart, wo es um neue Dinge geht, um so wichtige Sachen geht. Die sind immer da und die sind immer hart. Damit lebt man und das ist okay. Was mich gereizt hat, das zu machen, ist in der Tat meine persönliche Liebe zum Live-Sport und verbunden mit meiner Erfahrung im Video on Demand, im Live und all diese Dinge zusammengebracht. Das ist toll. Ich bin persönlich jemand, der eigentlich gerne so eine Kiste auf dem Dachboden findet mit einer Märklin-Eisenbahn drin und nicht zu wissen, ob die eigentlich dann fährt oder nicht fährt. Und dann auch natürlich ab und zu mal flucht, dass es noch nicht geht. Aber sich am Ende daran freut, wenn die fährt und ich dann anfangen kann, Rücken zu bauen und Berge zu bauen und Tunnel zu bauen, um die immer größer werden zu lassen. Das ist eigentlich das, was mich sehr antreibt und mir sehr viel Spaß macht.
Der Hintergrund war so ein bisschen, warum Sie glauben, dass Streaming das neue Fernsehen von morgen ist. Denn sonst hätten Sie sich ja wahrscheinlich nicht dafür interessiert, auf einen sterbenden Ast sich zu setzen.
Nein. Also was passiert momentan ist, eigentlich ist die bahnbrechendste Veränderung für die heutige Menschheit und Gesellschaft ist das Smartphone. Das Smartphone löst uns aus der Bindung an Raum und Zeit. Wenn mein Vater früher den Fernseher gemacht hat, das kurz vor 8.
Und Wohnzimmer wahrscheinlich.
Im Wohnzimmer für die Tagesschau. Und wenn ich jung sterben wollte, habe ich ihn um 20:01 was gefragt. Er konnte entweder fernsehen oder mit mir sprechen. So einfach war das. Heute durch das Smartphone kann ich überall zu jeder Zeit etwas konsumieren und das macht uns im Kopf unabhängig. Er war abhängig von einer Uhrzeit und von einem Ort und einem Gerät, um an diese Informationen zu kommen. Heute ist jeder von uns vollkommen unabhängig. Und diese Unabhängigkeit macht was mit uns, weil wir denken mehr in Möglichkeiten. Wir denken nicht so sehr in Begrenzungen und in Rahmenbedingungen, sondern wir denken mehr in Möglichkeiten. Was kann ich jetzt tun? Und deshalb bin ich sehr fest überzeugt, dass Streaming die große Zukunft ist, denn jeder wird sich daran gewöhnen, dass er, egal wo er gerade ist, die 10 Minuten, die er nun zur Verfügung hat, am Flughafen, am Bahnhof, in der S-Bahn, sehr gerne nutzen möchte, um sich bestmöglich zu unterhalten. Da ist Streaming eine sehr gute Variante, das zu tun. Deshalb bin ich fest überzeugt, dass mit der Änderung, die in den Köpfen der Menschen passiert, mit der Erwartungshaltung, mit dem Anspruch an Geduld, der weg ist, ich möchte jetzt etwas tun. Und da glaube ich, ist Streaming so klar im Vorteil, dass ich fest überzeugt bin, dass das die neueste Form ist.
Das haben ja auch klassische Fernsehsender erkannt mit den Mediatheken. Ja. Aber da gibt es auf diesem Feld natürlich gerade im Sportrechte-Wettbewerb enge Regeln, 24 Stunden Verweilfrist in den Mediatheken und so weiter. Ja. Davon profitieren Sie. Das ist auch gar nicht jetzt zu kritisieren, sondern es gibt einfach Regeln. Erklären Sie ein bisschen noch mal was zu Ihrem Arbeitgeber. Der ist erst seit 2016 so richtig in Erscheinung getreten. Perform Group ist der sozusagen der eigentliche Vater oder die Mutter dahinter. Vielleicht erklären Sie mal ein bisschen, was Sie wissen über Ihren eigentlichen Arbeitgeber. Warum ist der auf den Sportrechte-Streaming-Markt getreten? Mit welchem Biss will man die Welt erobern?
Also immer, wenn man was Neues tut, wenn man quasi eine Pionieraufgabe übernimmt, weiß man nie so genau, was auf den nächsten 5 Metern ist. Also wenn Sie von Biss reden, gehört da auch Mut dazu und Entschlossenheit dazu, etwas zu verfolgen und auch die Bereitschaft, dass manchmal Dinge nicht funktionieren und man den Weg wieder zurück muss und anders weiter muss. Also es braucht einen gewissen Typus Menschen, der daran Spaß hat, auch mal mit Rückschlägen. Die Kurve, die Erfolgskurve geht nie geradewegs hoch. Die hat immer wieder ein paar Schleifen eingebaut, über die man zurückgeht. Also es braucht ein gewisses Mindset, über das man das überhaupt erstmal, dass man Spaß dran hat, etwas zu tun. Die Mutter Perform Group ist seit vielen, vielen Jahren im Sportbusiness unterwegs, hat viele Übertragungen von Sportveranstaltungen gemacht und hat somit eine große Erfahrung darin, Sportveranstaltungen aufzunehmen, Sportveranstaltungen zu distribuieren. Und man hat einfach diese Entwicklung gesehen auf der Welt, dass die Menschen...
Wer hat diesen Biss? Sagen Sie ruhig den Namen.
Also es ist natürlich der Simon Denyer als derjenige, der die Perform Group mal aufgestellt hat und heute auch der CEO von der DAZN Group ist. Das ist natürlich derjenige, der damit angefangen ist, aber das geht über Leute wie John Gleeser, wie James Rushton, wie Johnny David, unser Marketingchef. Das sind alles Leute, die haben wirklich die Energie und den Biss da voranzugehen.
Und warum gerade dieses enge Feld des Sports und nicht wie Netflix einfach sagen, alles, was sich bewegt und dann gucken wir mal, was geht?
Nein, also unsere Marketingstrategie ist sehr klar auf den Fan ausgerichtet. Sie sehen das an dem Produkt. Ich brauche kein weiteres Gerät, um dieses Produkt zu nutzen. Ich kann es auf meinem Smartphone, auf meinem Smart TV, auf meinem Apple TV.
Aber es ist noch kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist noch kein Alleinstellungsmerkmal. Das machen Mitwettbewerber auch.
Klar, aber das ist auch unser Marketingkonzept. Das eine ist, es ist auf jedem Gerät verfügbar, sehr leicht zu benutzen. Ich muss mich nur einmal kurz anmelden, danach habe ich alles, egal wo ich bin, verfügbar. Das zweite, das Rechtepaket entwickeln wir ständig weiter. Auch dahin, dass für den Konsumenten, für unseren Fan, wir nennen unseren Zuschauer auch Fan, nicht Zuschauer, wir nennen ihn Fan, das verfügbar haben, was wir uns leisten können, wo wir glauben, dass es für ihn spannend ist und anzuschauen. Das kann Feldhockey sein, das kann Rugby sein, aber auch die Champions League inklusive dem Champions League Finale, was auch wir live zeigen werden. Sport ist der Bereich, in dem sich die Perform Group auskennt. Da sind wir zu Hause, da wissen wir, was vor sich geht. Und es gab das Netflix eben oder Amazon Prime für Prime Video, für die Unterhaltungswelt, für Serien und Filme. Es gibt Spotify, Deezer für die Musik. Aber im Sport hat es einfach noch niemand angeboten. Da war die freie Fläche und da kannten wir uns aus, da wissen wir, wie es geht und dann sind wir da rein.
Aber gerade der Sport ist so heiß umkämpft, auch durch die klassischen Medien und da wird auch hauptsächlich noch genutzt. Sie werden das Debakel noch in Erinnerung haben. Olympische Spiele, Rechtevergabe mit Discovery. Welche Erfahrungen haben Sie denn? Also Sie haben mit der Champions League sozusagen das wichtigste Fußballereignis möglicherweise gekauft, was man kaufen kann, wenn man Sportrechte erwirbt und sich dann vielleicht ausdehnen kann. Wie lief das? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so ähnlich wie auf einer Börse, dass da alle durcheinander rufen oder bei einer Versteigerung?
Nein, das ist ein sogenannter Tenderprozess. Dann ist der Rechteinhaber, der schreibt ein Recht aus und dann kann man sich für dieses Recht bewerben. Das ist ein sehr klar strukturierter und definierter Prozess. Sie können sich vorstellen, dahinter steckt eine UEFA, dahinter steckt eine DFL. Da sind sehr professionelle Institutionen dahinter.
Trifft man sich da als Mensch auch mit den Inhabern?
Man trifft sich, aber der eigentliche Auswahlprozess findet darüber statt, dass man ein Gebot abgibt und dann entsprechend ein Feedback bekommt, ob man es schon bekommen hat oder nicht bekommen hat.
Und ist das letzten Endes eine Ziffernfolge, die entscheidet oder ein Gesamtkunstwerk?
Nein, ich glaube, dass natürlich, wenn ich ein Recht habe, dann habe ich natürlich auch ein hohes Interesse daran, dass es den Endkonsumenten Spaß macht, das zu schauen. Und wenn ich jetzt kein Vertrauen in die entsprechenden, meine persönlichen Partner habe oder kein Vertrauen in die Marke habe oder in die Technologie, dann glaube ich, könnte man da jedes Geld auf den Tisch legen. Das würde nicht passieren, weil natürlich reicht es mir nicht, das Geld einmal zu bekommen und dann danach etwas auszuliefern, was dem Konsumenten nicht gefallen wird, sondern ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist und mitentscheidend ist, dass man a, ein persönliches Vertrauensverhältnis hat, b, ein Produkt hat, was die Fans mögen und die Technologie, die funktioniert, um dann etwas anzubieten, was auch nach Verkündung in der Zuschauerschaft ein O sehr gut verkündet.
Verstehen Sie meine Frage nicht miss, aber inwieweit hilft es, dass man einen Mäzen im Hintergrund hat, von dem man glaubt, dass sein Vermögen nicht von heute auf morgen weg ist? also sprich russisches Kapital. Ist das etwas, was hilft, zu sagen, wir sind hier nicht mal heute da und morgen nicht mehr?
Natürlich. Die Nachhaltigkeit in der ganzen Unternehmung ist entscheidend. Die Rechte laufen ja nicht für einen Monat oder für eine Halbzeit, sondern die laufen für einen immer für definierte Laufjahre. Ich würde sagen, im Schnitt ist das häufig 3 Jahre. Und es nützt mir nichts, wenn ich das Recht an jemanden vergebe, der im Zweifel ein Jahr später nicht mehr da ist. Und ich muss das alles neu plötzlich ausschreiben. Auch das ist natürlich ein großer Faktor in der ganzen Zusammenarbeit. Gibt es die in 3 Jahren noch? Gibt es die in 5 Jahren noch? Wie können wir zusammenarbeiten? Das sind viele Faktoren.
Sie sind zurzeit mit Sky in einem Verfahren drin, das nennt man irgendwie kartellamtliche Überprüfung, inwieweit das wettbewerbsverzerrend ist. Haben Sie Verständnis für diese Überprüfung vom Bundeskartellamt?
Wir kooperieren mit dem Kartellamt. Ich kann zu dem Verfahren, das werden Sie verstehen, nicht sagen. Aber wir sind sehr offen, wir kooperieren entsprechend auf diesem Projekt mit dem Kartellamt und sind da komplett dabei.
Kann man ein bisschen was erfahren, was dem Fan geboten wird in den nächsten Jahren und nicht nur in Japan, sondern tatsächlich hier in Deutschland? Was kaufen Sie noch dazu? Was wollen Sie kaufen? Wie wird das Portfolio gebildet? Nach welchen Maßstäben? Ist es nur Fußball?
Also unser Produkt ist ja so aufgestellt, dass es einen Probemonat gibt und man danach jeden Monat wieder kündigen kann. Es gibt also keine langfristige Bindung, sondern eine kurzfristige. Deshalb ist es für uns elementar, dem Fan quasi jeden Tag wieder ein neues Erlebnis zu verschaffen, dass er sagt, oh toll, da bleibe ich dabei. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein verrücktes Beispiel, wir kaufen ein Tennisturnier, Wimbledon, und haben danach überhaupt kein Tennis, würden die Leute auf unsere Plattform kommen mit dem Probemonat, sich das anschauen und danach wieder abmelden. Und danach haben sie aber kein Tennis mehr, also würden sie wieder rausgehen. Wenn wir aber eine ganze Strecke in diesem Sport aufstellen, das heißt, wir haben die Grand Slam Turniere, wir haben ATP 500, ATP 1000, den Davis Cup, Federations Cup, WTA etc., dann kommt der Tennisfan durch solch ein Turnier rein und bleibt bei uns, weil er ständig über die gesamte Laufzeit immer wieder neuen Sport für sich findet. Wir sehen einen Crossover, das heißt, jemand kommt für einen Sport rein und entdeckt, oh, die haben ja nicht nur Fußball, die haben ja auch den US-Sport. Hier kann ich die NBA schauen, da kann ich die NFL schauen. Oder, die haben jetzt ja ein relativ großes Kampfsportpaket, da gibt es viele UFC-Kämpfe, da gibt es plötzlich einen Khabib gegen McGregor und das ist im Paket mit drin. Diese Effekte erzeugen natürlich darüber, dass Leute drin sind im Programm, in unseren Plattformen, dann erst eigentlich das gesamte Portfolio sehen oder feststellen, hey, die zeigen ja auch Feldhockey. Die zeigen ja auch Rugby.
Also es ist jetzt nicht nur on demand, dass man punktgenau das bedient, was der Fan will, sondern sie wollen ihn schon, ich sag mal, erstmal zum Glück zwingen mit einem Abo, wo man auch mehr erlebt, als man eigentlich denkt, dass man es will.
Ja, diese Entdeckertour ist natürlich absolut gegeben. Ja? Und der Gratismonat gibt mir die Möglichkeit, einen Monat lang auszutesten. Häufig ist es so, dass wenn ein Event da ist, wie jetzt zum Beispiel der Charter Champions League oder der Kampf Khabib gegen McGregor, das sind große Ereignisse, wo dann natürlich die Zahl der Probemonate zu diesem Event raufgeht. Und dann sehen wir ja für uns, wie dann nachher die sogenannte Conversion ist, also von dem, der da einen Monat for free guckt, um dann in den Bezahlmodus zu gehen. Und mit den Zahlen, wir werden hier keine Zahlen, ich kann leider keine Zahlen nennen, aber sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich bin persönlich sehr überrascht, wie hoch diese Zahlen sind. Also es scheint uns zu gelingen mit der Strategie, dass wir demjenigen, der für einen Sport reinkommt, auch eine Strecke zu bieten und gleichzeitig dazu zu bringen, dann auch noch ein bisschen zu entdecken, was es noch alles gibt.
Ich habe Verständnis dafür, dass Sie zufrieden sind. Das ist ja immer eine Frage, wie selber man die Latte hochlegt oder runter. Aber wenn man jetzt so die Sportwelt verfolgt, sind die Clubs immer noch daran interessiert, dass das echte Fernsehen dabei ist? Also Sie würden schon sagen, dass Sie eher eine Ergänzung sind? Oder würden Sie sagen, Sie sind das Fernsehen von morgen und Fernsehen stirbt aus und Sie sind der Eigentliche, der dann zum Schluss übrig bleibt?
Ach, wissen Sie, mit dem Aussterben und so, das ist eine sehr schwierige Frage. Was wir einfach sehen, ist, dass Nutzungsverhalten sich tendenziell verändert. Dass die Menschen sehr gerne selber entscheiden, wann sie was tun und sich weniger in ein Programmschema
einfügen. Naja, bei Live-Übertragungen entscheidet der Sportveranstalter.
Ja, aber ich muss nicht mehr zu Hause vorm Fernseher sein. Also die Frage der räumlich, klar, ein Fußballspiel fängt zu einer gewissen Zeit an. Ja? Heute Abend geht die Europa League zu einer gewissen Zeit einfach los.
Und Sie wissen, aufgezeichnete Sportware ist nicht so attraktiv
wie das Live. Das kommt drauf an, ja, das stimmt. Es kommt drauf an, weil wenn Sie zum Beispiel, wir übertragen ja auch die NFL oder die NBA, das
passiert halt zeitversetzt, ja, ja, klar.
Eines unserer neuen Features, was wir in diesem Jahr bringen werden, ist die Möglichkeit, das herunterzuladen. Das heißt, ich kann vorher einstellen, dass ein NBA-Spiel auf meinem Smartphone, auf meinem iPad heruntergeladen ist, wenn ich es morgens nehme und in die Bahn steige. Und dann kann ich es in der Bahn schauen, ohne dass ich irgendwelche Datenvolumina benutzen muss. Ich persönlich glaube, dass wir keine Ergänzung sind, sondern dass man kann The Zone auf jedem Gerät schauen, das heißt auch auf Ihrem Smart TV. Sie können in Ihren in Fernseher einen Fire TV Stick reinstecken, den Chromecast reinstecken, Sie können das mit dem Apple TV verbinden, Sie können Ihre PlayStation anschließen. All das bringt dann entsprechend der Zone auf Ihren normalen Bildschirm. Das heißt, Sie sind auch im Wohnzimmerkonsum, ist es wunderbar da.
Aber nochmal die Frage, sind Sie nicht vom Konsumenten her gedacht, sondern von denen, die um Sportrechte kämpfen werden? Fühlen Sie sich da als die Zukunftsplattform? Stichwort Olympische Spiele. Ja. Da wird es ja wieder irgendwann mal ein Hauen und Stechen geben.
Es gibt ja diverse Rechte, die wir uns auch heute mit dem klassischen Fernsehen teilen. Nehmen wir die Europa League, da wird es heute Abend, ist gerade heute, wird heute Abend ein Spiel auf RTL Nitro laufen. Und die anderen Spiele, oder alle Spiele sind bei uns, aber eins ist auch bei RTL Nitro. In Österreich haben wir dasselbe Agreement mit Puls 4. Bei der Nations League zeigen wir alle Spiele, außer die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in Deutschland. Und außer der österreichischen Nationalmannschaft in Österreich. Das heißt also, es gibt diese Zusammenarbeit mit dem klassischen traditionellen Fernsehen, gibt es bereits. Und das ist auch etwas, was wir weiterhin vollziehen werden. Ich sehe uns schon in der Zukunft und auch schon heute und auch in der Zukunft als sehr klaren, eindeutigen Partner auch der Bundesliga-Vereine, aller Sportvereine, Institutionen. Ich glaube nicht, dass wir ein Zusatz sind, eine kleine Ergänzung. Ich sehe uns da schon sehr stark in einer sehr klaren Position.
Das ist interessant, dass Sie sagen, dass Sie da klar derjenige sind, der der Hauptansprechpartner sein wird. Nun kennen wir gerade den Trend. Bayern München hat es jetzt auf der letzten Pressekonferenz am 19. Oktober auch wieder gesagt, hey, wir sind hier die Bestimmen, wir setzen die Regeln. Und liebe Medien, ihr werdet jetzt, sobald ihr nicht nach unserem Sinne arbeitet, entweder verklagt oder gar nicht zugelassen. Die dpa-Fotografen sind seit 2009 nicht zugelassen bei Pressekonferenzen. Ja. Wieso glauben Sie, dass die Clubs nicht in der Lage sind, das zu machen, was Sie machen jetzt?
Das habe ich nicht gesagt. Ich sage, dass ich glaube sehr an unser Produkt. Ich glaube sehr daran, dass wir das sehr gut können, sehr gut machen. Das Feedback, was wir sowohl in der Presse als auch in Social Media an anderen Stellen bekommen, ist toll.
Nee, ich meine, das ist jetzt wirklich ernst gefragt. Ich habe das Gefühl, die Clubs wollen gerne alles selber machen. Ob das Fernsehen ist, ob das Sky ist, ob das Sie sind, das sind erstmal nur nützliche Plattformen, aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ein Club alles selber macht.
Das wird die Zeit zeigen. Das ist eine Annahme, die Sie treffen, dass die Clubs eines Tages alles selber machen. Ich glaube, dass der Zuschauer, der Nutzer, der Fan die Vielfalt möchte, dass er es auch auf eine gewisse Art und Weise dargestellt bekommen möchte von Journalisten, von Sportreportern, von einer neutralen Position heraus, die ein Spiel bewertet, die Informationen, Daten, Zahlen gibt. Aber es ist natürlich ein absolut zulässiger Ansatz, dass die Fußballvereine, die Basketballvereine, die Handballvereine probieren, selber da ihre Medien aufzustellen. Auch um ihren Fans, das ist ja ein wichtiger Faktor dieser Clubmedien, ihren Fans eine Möglichkeit zu geben, dem Verein und den Spielern und den Funktionären viel näher zu sein über Material, was jemand, wenn nicht Bayern München Fan ist oder nicht Dortmund Fan ist, einfach auch gar nicht interessieren würde. Ja, wenn ich Dortmund Fan bin, möchte ich ein Interview mit Michael Zorc sehen. Wenn ich nicht Bayern-Dortmund-Fan, dann ja, ist es für mich nicht relevant.
Der Sohn also der Kurator von Sportinhalten?
Ach, das ist eine große Frage, was wir am Ende des Tages sein wollen. Ich glaube, wir sind schon eine Destination, wo Leute reinkommen und dort Sport konsumieren. Das Kuratieren, die Zeit wird zeigen, wie am Ende der Fan, der entscheidet. Denn der Fan entscheidet am Ende des Tages, wie unsere Plattform genutzt wird. Ich bin eher der Überzeugung, dass der Zone sich in einer Destination entwickeln wird, auf die ich gehe und auf der ich Inhalte, Sportinhalte konsumiere. Sei es live oder on demand.